Und wieder mal Goethes Faust, der Tragödie erster Teil. Seit mehreren Jahren komme ich jedes Jahr in der Zeit um September herum dazu, dieses Drama zu lesen. Das war nicht so gewollt, das hat sich einfach so ergeben, aber ich finde das gar nicht mal so schlecht. Denn es handelt sich bei diesem Drama um ein literarisches Werk, das für mich noch nie langweilig war. Und das, wie mir immer wieder auffällt, kaum einen Menschen kalt lässt, der es einmal wirklich liest. Goethes Faust ist ein großartiges Werk und die Frage steht im Raum, warum ist gerade das ein großartiges Werk? Zunächst mag es abschreckend sein, dass der Name Goethe fällt, ein großer literarischer Name, der aber für viele doch eher mit dem Image Klassiker und damit langweilig und verstaubt verbunden ist. Aber beim Lesen fällt mir immer wieder auf, dass mir bis heute kein anderes deutschsprachiges literarisches Werk begegnet ist, das so vielschichtig ist und dennoch so zugänglich. Was die Vielschichtigkeit angeht, hält für mich eigentlich nur noch Dantes göttliche Komödie mit dem Faust mit. Aber Dante ist schwerer zugänglich. Goethe erzählt Geschichten in Form eines Dramas, die, wie ich meine, für so ziemlich jeden interessant sind. Und jedes Mal, wenn ich dieses Werk lese, fällt mir auf, dass mir Dinge begegnen, die mir vorher so nicht begegnet sind, die ich so nicht wahrgenommen habe. Das heißt, jedes Lesen ist für mich auch eine Vertiefung des Zugangs zu Goethes Faust. Die Vielfalt des Werkes, das in meinen Augen nahezu ein postmodernes Werk ist, da es auf unterschiedlichen Ebenen gelesen werden kann, also im Rahmen der Lektüre der oberflächlichen Geschichte, die erzählt wird von Dr. Faust, der den Sinn des Lebens sucht, bis hin zu einem Text, an dem man wie ein Archäologe quasi Schicht für Schicht freilegen muss, um immer tiefer in die Bedeutungsnuancen eindringen zu können, die mit diesem Werk verbunden sind. Es geht schon los mit drei Vorworten. Einem ersten, in dem sich ein lyrisches Ich, das relativ einfach mit dem Autor des Werkes verbunden werden kann, dazu äußert, was für eine Geschichte dieses Werk eigentlich schon hinter sich hat, als es mal wieder auf den Schreibtisch kam und weiter bearbeitet wurde. Es folgt ein Vorspiel auf dem Theater, in dem die unterschiedlichen Interessen derer, die am Theater beteiligt sind, auf den Tisch kommen, benannt werden und einen Rahmen bilden, der im Werk selbst, im Faust selbst dann bearbeitet wird. Denn Faust 1 gelingt es tatsächlich, alle drei Interessen, nämlich die des Dichters, große Literatur zu schaffen, die Menschen belehrt, die des Theaterdirektors, der möglichst viele Effekte haben möchte, um möglichst großes Publikum zu haben, und die des Schauspielers, im Vorspiel auf dem Theater als lustige Person bezeichnet, der mit seinem Spiel einfach den Menschen gefallen will. Goethe schafft es im Faust, all diese Seiten zusammenzubringen. Und dann kommt das Vorspiel mit dem Titel Prolog im Himmel, in dem ein gewisser Rahmen geschaffen wird, der erklärt, warum sich Faust und Mephistopheles eigentlich begegnen. Und dann geht es los. Faust in einer tiefen Existenzkrise, in seinem engen, hohen, gotischen Zimmer umhertigern, so stelle ich mir das vor, und darüber klagend, dass all das Wissen, das er sich angeeignet hat, ihn nicht zu der Beantwortung der Frage geführt hat, die ihn wirklich interessiert, nämlich die Frage, was die Welt im Innersten zusammenhält. Das kann man auch übersetzen mit, was der Sinn all dessen ist, was ist. Faust stellt die Sinnfrage gleich zu Beginn. Und den Lesenden wird sehr schnell vorgeführt, dass er, der mittlerweile eingesehen hat, dass alles Wissen, das über Bücher, Studium, Gelehrsamkeit erworben werden kann, die zentrale Frage nach dem, was die Welt im Innersten zusammenhält, nicht zu beantworten vermag. sich nun der Magie zuwendet und auch dort scheitert er. Was also soll er tun? Als letzten Ausweg sieht er den Selbstmord, aber dieser wird unterbunden von den Gesängen des Ostertages, jenes christlichen Hochfestes, an dem Christen und Christinnen der Auferstehung Jesu gedenken, diese vergegenwärtigen und sich von ihr ja selbst neues Leben versprechen. Faust begibt sich an diesem Tag aus seiner Gelehrtenstube hinaus und das Volk, und er fühlt sich dort so richtig wohl. Wenn ich jetzt sagen würde, er fühlt sich dort pudelwohl, so hätte dies eine gewisse Zweideutigkeit. Jetzt habe ich es gesagt. Ja, die Zweideutigkeit besteht darin, dass er mit einem Pudel von diesem Spaziergang zurückkommt in sein Studierzimmer. Und dieser Pudel entpuppt sich als eine der Verkörperungen des Mephistopheles, der ab dieser Stelle Faust das ganze Werk über begleiten wird. Faust ist bereit, sich auf diese Begleitung einzulassen. Er hat versucht, die Beantwortung seiner zentralen Lebensfrage im Wissen zu finden und ist gescheitert. Er hat versucht, diese Frage mit Formen der Magie zu beantworten und ist gescheitert. Nun gibt es eigentlich nur noch eins, was ihm fehlt, nämlich die Möglichkeit, die Empfindungen, Gefühle, die Lust und die Schmerzen der normalen Menschen nachempfinden zu können. Faust sucht nach Erfüllung und lässt sich auf Mephistopheles ein, der ihm im materiellen Rahmen Befriedigung verspricht. Und somit verlässt Faust die Gelehrtenstube. Er verlässt aber nicht seine Eigenart, nach den Antworten auf letzte Fragen zu streben. Dieses Streben im Rahmen der Bereitschaft, sich auf die pure Sinnlichkeit einzulassen, wird von Mephistopheles ganz gewaltig funktionalisiert. Zunächst versucht er es noch, Faust in einer Kneipe auf seine Seite zu bringen, indem er Faust dazu bringt zu sagen, oh Augenblick, verweile doch, du bist so schön. Aber Faust strebt aus Auerbachs Keller weiter. Er will sich verlieben und naja, er scheint nicht mehr der Jüngste zu sein. So kommt er in die Hexenküche, bekommt dort einen Trank, der ihn verjüngt. Und kurz darauf begegnet er Gretchen. Spätestens an dieser Stelle ist der erste Teil im Faust 1 vorbei. Die Gelehrtentragödie wird nun zur Gretchentragödie. Und da geht es nun wirklich rund. Es gibt Tote. Es gibt eine, ja, Beziehung zwischen Faust und Gretchen, die von Faust ganz anders gesehen wird als von Gretchen und die von Mephistopheles inszeniert wurde. Am Ende steht das Ende von Gretchen. Am Ende stehen aber auch Ansätze einer ganz massiven Gesellschaftskritik, die dazu führen, dass eine junge Frau alleine dadurch, dass sie unehelich schwanger geworden ist, an den Rande der Gesellschaft geführt wird, ja, bis in den Tod hinein. Über und über ist das Werk gespickt mit Zeilen, denen es mehr oder weniger gelungen ist, in den Sprichwörterschatz der deutschen Sprache und Literatur einzugehen. Verweile doch, du bist zu schön. Zwei Seelen wohnen, ach, in meiner Brust. Und wie diese zitierten Zeilen aus Goethes Faust nicht alle heißen mögen. Doch abgesehen von dieser Handlung, die ich hier nun in sehr groben Zügen skizziert habe, gibt es im Faust Schichten, die unter dieser Oberfläche liegen. Immer wieder Formulierungen, die mich als Leser in diesen Text hineinziehen, die bei mir als Lesenden dieses Textes Gedankenketten auslösen, Assoziationen bewirken, die jedes Mal, wenn ich dieses Drama lese, mir selbst ermöglichen, etwas tiefer in dieses Werk einzudringen. Und dieses Eindringen ist nicht nur ein rationales, verstehendes Eindringen, sondern auch ein Eindringen des Werkes in mich selbst. Dieses Werk stellt Fragen an jedes Individuum, an das Handeln eines jeden Individuums. Und jeder und jede wird mehr oder weniger dazu gezwungen, angesichts dieses Textes für sich nach Lösungen zu suchen. Oder aber zumindest dem Verstehen der Zusammenhänge etwas näher zu kommen. Darüber hinaus, so einfach der Zugang zumindest zu Faust 1 auch erscheinen mag, handelt es sich um ein hochkomplexes Drama, da Goethe mit so ziemlich allen rhetorischen Mitteln arbeitet, die mir bekannt sind. Und selbst die Zahl der unterschiedlichen Versformen, die Goethe nutzt, um in unterschiedlichen Situationen oder unterschiedlichen Figuren bestimmte Atmosphären zuzuordnen, ist einfach großartig. Und großartig meint hier einmal großartig und zum anderen umfangreich. Die tiefen Dimensionen dieses Dramas zeigen sich einem Lesenden in der Regel nicht beim ersten Blick. Dieses Werk ist quasi darauf angelegt, wieder gelesen zu werden. Im Augenblick bin ich genau da mal wieder dran. Und so wie in den vergangenen Jahren geht es mir auch jetzt. Ich bin gerne dran, weil dieses Werk eine echte Bereicherung ist. Einmal im Jahr Goethes Faust. Das wäre möglicherweise eine Anregung für den einen oder die andere, der oder die gerne liest. Es ist aber auch Ausdruck des Gefühls, hier einem fantastischen Werk der Literatur ausgeliefert zu sein. Ich kenne eigentlich nur noch ein Werk, das einen ähnlichen Tiefgang erreicht. Das ist Dante Alighieris Göttliche Komödie. Nachteil dieses Werkes ist allerdings, dass es bei weitem nicht so, zumindest was die Oberfläche angeht, zugänglich ist, wie das bei Goethes Faust der Fall ist. Sagte ich gerade, ich kenne nur noch ein Werk, das so vielschichtig ist? Nein, es gibt noch ein paar mehr, wenn ich es genau bedenke. Aber von ihrem Ursprung her deutschsprachig waren die meisten davon nicht. Ein Werk, das noch eine größere Vielfalt an menschlichen Erfahrungshorizonten aufmacht, sind mit Sicherheit die Schriften der Bibel. Aber spannend sind in diesem Zusammenhang auch die Schriften der griechischen Philosophen, weil mit ihnen in einer gewissen Form genau jene faustische Frage in die Welt gekommen ist, nämlich die Frage, was die Welt im Innersten zusammenhält. Für mich ist es ein Qualitätskriterium, wenn es um die Frage geht, was ein guter literarischer Text ist, wie viele unterschiedliche Ebenen sich freilegen lassen, auf denen die Bedeutung eines solchen Textes herausgearbeitet werden kann. Ja, mir kommt es manchmal vor, dass die Lektüre solcher Werke der Arbeit eines Archäologen gleicht, der Schicht für Schicht freilegt, um zu schauen, was die Schicht darunter an zusätzlichen Informationen über die Geschichte der Menschen zur Verfügung stellt. Auch um Faust geht es darum, Schicht für Schicht freizulegen und zu entdecken, welche Ansprüche in dem Werk in Richtung seines Lesers zu finden sind. Und auf der anderen Seite ist es der Leser mit seinem eigenen Erfahrungshorizont, der sich an diesem Werk neue Horizonte erschaffen kann. Neue Horizonte, die über all das hinausgehen, was er oder sie bislang schon an Erfahrungen gemacht hat. Lange Rede, kurzer Sinn. Goethes Faust ist mit Sicherheit eins der Bücher, die für die Kiste geeignet sind, die man mit auf eine einsame Insel nimmt, in der vielleicht 10 Bücher Platz finden. Faust ist dabei, zumindest bei mir. Gibt es andere, bei denen Faust dabei wäre, oder sind es ganz andere Bücher, die dort in die Kiste kämen? Das ist die Frage, die ich am Abschluss dieser Podcast-Folge allen Hörern und Hörerinnen stellen mag. Diese Frage kann auf unterschiedlichen Wegen beantwortet werden, entweder als Kommentar oder als Antwort-Podcast-Folge auf audioboo.fm. Diese Frage kann über Twitter beantwortet werden. Diese Frage kann aber auch eher möglicherweise durch einen Blog-Eintrag oder ähnliches in Reaktion auf diesen Beitrag beantwortet werden. Ich würde mich darüber freuen. Jetzt aber sage ich so viel für jetzt. Mehr dann demnächst. Ciao.